Guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind, schön, dass du da bist. Der erste Eindruck ist der beste, sagt ein geflügeltes Wort. Bei Bewerbungsgesprächen oder bei Wohnungsbesichtigungen sind angeblich die ersten 10 Sekunden entscheidend. Und die Liebe auf den ersten Blick ist sprichwörtlich. Aus Erfahrung wissen wir, dass an all diesen Dingen etwas dran ist. Jeder von uns wird vermutlich bestätigen können, dass viele Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, einen Eindruck hinterlassen, der eine mehr, der andere weniger. Und manchmal tippen wir vielleicht auch aufgrund der äußeren Erscheinung auf den Beruf und die Lebensumstände. Oft liegen wir mit unseren Eindrücken und Urteilen nicht einmal falsch. Die Erfahrung lehrt aber auch, dass man prüfen sollte, ob es sich tatsächlich so, wie vermutet, verhält. So mancher schräger Vogel ist vielleicht gar nicht so schräg und hat Fähigkeiten und Begabungen, die wir nicht vermutet hätten. Aber nicht nur wir nehmen andere Menschen wahr, sondern auch wir stehen im Blickfeld von anderen und von dem, der uns das Leben geschenkt hat. Was mag Gott wohl über mich denken? Ich vermute mal, dass er sich manchmal vor Lachen kaum halten kann, weil ich so manches verzapfe. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Gott so manche Träne über uns Menschen weint, weil wir es irgendwie noch immer nicht kapiert haben, dass er uns wie ein Vater liebt und sich nichts Sehnlicheres wünscht, als dass wir ihm bedingungslos vertrauen. Vor Gott brauche ich mich nicht zu verstellen. Er kennt mich von Grund auf. Er durchschaut und sieht mich. Der König David hat dies in einem seiner Lieder in Psalm 139 sehr schön ausgedrückt. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von ferne, ob ich tätig bin oder ausruhe. Du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Gott sieht, was in dir steckt. Das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Pastor Gunter Stein aus der Christuskirche in Dortmund. Es ist nämlich heute Pastoren- oder auch Kanzeltausch, so nennen wir das. Und so predigt unser Pastor Rolf Zyrus heute Morgen in der dortigen Gemeinde. Also herzlich willkommen, wir freuen uns auf dich. Zu Beginn wollen wir nun gemeinsam singen, und zwar das Lied, das wir gerade schon gehört haben. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Ich denke, Gerd spielt wieder etwas frischer, sodass wir heute Morgen auch wirklich wach werden. Und bei diesem Lied sammeln wir die Kollekte ein, die für die Belange unserer Gemeinde bestimmt ist.
Thank you.
Auch heute Morgen wollen wir mit Gott reden und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns diesen Sonntag schenkst, an dem wir dir begegnen dürfen. Danke auch für die Begegnung mit Menschen heute Morgen hier an diesem Ort. Viele sind wieder aus dem Urlaub, aus den Ferien zurück. Danke für vielfältige Erlebnisse und Bewahrungen. Allmächtiger Gott, du willst uns in diesen Gottesdienst mitnehmen, in deine Gegenwart. Gib, dass wir das zulassen, uns nicht vor dir verstellen oder verstecken. Denn wo wir auch sind, du bist schon da. Wenn wir fliehen, du bist uns nah. Was wir denken, du weißt es schon. Was wir fühlen, wirst du verstehen. Du kennst unsere Herzen, unsere Wünsche und Sehnsüchte. Vater, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, mich bei meinem Namen nennst und in mir immer wieder vergibst. Danke für deine Barmherzigkeit und Geduld, dass du mich auch immer wieder aufrichtest. Großer Gott, wir denken auch an die Menschen, denen es nicht gut geht, an unsere Kranken in der Gemeinde. Sei bei ihnen und ihren Familien. Vater, lenke auch die Ärzte, die therapieren, die diagnostizieren. Gib, dass sie die rechten Entscheidungen treffen. Lenke ihre Hände bei Eingriffen und bewahre du. Wir denken aber auch an die Menschen, die in Krieg leben müssen und auf der Flucht sind. Unsere Schwestern und Brüder im Irak und in Syrien und im Nahen Osten. Herr, wir können uns diesen Terror und diese Angst nicht vorstellen. Viele politische Zusammenhänge verstehen wir nicht einmal mehr und sind ratlos. Verschließe unsere Augen nicht vor dem Unheil in dieser Welt. Zeige uns, wo wir helfen können. Vater, nun lass uns deine Gnade spüren in diesem Gottesdienst. Segne du uns. Schenke uns Gemeinschaft mit dir. Amen. Wir nehmen wieder Platz und wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung und der Gebetsgemeinschaft.
Ja, ich möchte euch bitten, vielleicht aufzustehen. Wir wollen Gott anbeten, Gott preisen, ihm die Ehre an diesem Morgen geben. Und wenn dir danach ist, steh auf, tanz, lach, bleib sitzen, wie es dir gefällt. Ich weiß.
Bedeutet mir nichts mehr. Jesus, ich danke dir, dass du tief in unseren Herzen blicken kannst. Danke, dass du mit uns den Weg gehst und immer wieder deine Hand reichst, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir uns verloren und allein fühlen. Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Schönheit sich so sehr in deine Liebe widerspiegelt.
Nur ein Schluck vom Strom des Lebens. Es ist mir ein Bedürfnis, euch zunächst auch mal herzlich zu grüßen. Ich freue mich nämlich, dass ich mal wieder hier bin. Uns verbindet ja so unheimlich viel. Und ich freue mich auch sehr und ich denke in der Christuskirche, wir freuen uns alle, dass auch der Rolf Cyrus heute bei uns ist. Klasse. Wir sollten eigentlich mehr miteinander machen. Stell dir vor, du willst dich für einen bestimmten Job bewerben. Viele haben das ja schon mal gemacht, nehme ich an. Da überlegt man schon sehr sorgfältig, was schreibe ich in meine Bewerbung rein? Wie stelle ich mich dar? Natürlich gibt es da ganz bestimmte Normen, die man einhalten muss, ne? Lebenslauf, berufliche Qualifikationen und so weiter. Mache ich das auch richtig? Und dann werdet ihr vielleicht eingeladen und müsst euch auf ein Einstellungsgespräch vorbereiten. Und da ist es ja wichtig, ein gewisses Selbstbewusstsein zu zeigen. Und da ist es auch wichtig, dass die Arbeitgeberseite merkt, ihr seid kompetent für den Job. Gut, also man darf die Kompetenz auch nicht zu sehr raushängen lassen, das fällt auf. Die Personaler, die einen einstellen, sind ja meist nicht auf den Kopf gefallen. Die stellen Fragen, die testen sollen, ob der Betreffende auch wirklich das drauf hat, was er behauptet. Sie wollen wissen, was für eine Persönlichkeit er ist und ob er vielleicht mit Menschen umgehen kann. Sie wollen oft auch wissen, ob er oder sie sich durch Schwierigkeiten gleich verunsichern lässt. Jemand erzählte mir, es habe ihn völlig aus dem Konzept gebracht bei einem Bewerbungsgespräch, als er gefragt wurde von der Arbeitgeberseite, was müssen wir tun, dass sie wieder kündigen? Er empfand diese Frage als schroffe Ablehnung und dachte, die nehmen mich sowieso nicht, war total verunsichert und das haben die Personaler gemerkt. Die haben ihn dann auch nicht eingestellt. Aber er war richtig sauer hinterher und ich sagte ihm, du, die wollten einfach nur deine Grenzen testen. Gott sucht auch bisweilen Leute für bestimmte Jobs. Und er tut das immer wieder und er tut es auch heute. In unserem nachher noch folgenden Predigttext sucht er jemanden für einen relativ herausragenden Job. Er sucht einen neuen König für Israel. Und wie das bei Gott oft so ist, gebraucht er einen Menschen, um diese Person zu berufen. Und dieser Mensch, viele ahnen das schon, ist Prophet und heißt Samuel. Und Gott sagt ihm, fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König auserwählt. Ich denke, Samuel ist geschockt. Warum? Weil es ja einen König gibt. Saul heißt er. Aber der hat das Königtum sozusagen an die Wand gefahren und er hat selber das Vertrauen auf Gott verloren und Gott hat auch das Vertrauen in ihn verloren. Nur, Samuel würde unter Umständen sein Leben riskieren, wenn er öffentlich einen anderen zum neuen König macht. Ist doch klar. So tarnt er die Berufung dieses neuen Königs als ein ganz besonderes Opferfest. Wie genau das gegangen ist, weiß ich auch nicht. Jedenfalls reist er in das Gebiet des Stammes Benjamin, damals also im Norden Israels, sucht und findet jenen Menschen namens Isai und lädt ihn mitsamt seinen Söhnen zu diesem Opferfest ein. Samuel war in dieser Zeit ein bekannter und sehr renommierter Prophet. Und es war eine große Ehre, von ihm zu so einem relativ kleinen und sehr speziellen Opferfest eingeladen zu werden. Als Familie sozusagen. Da konnte man sich das nicht leisten, Nein zu sagen. Also, Isai ging hin und er brachte die ältesten 7 von seinen 8 Söhnen mit. Samuel schaut sich den ältesten Sohn an und beobachtet ihn. Und der erste Eindruck, wie wir vorhin gehört haben, total positiv. Total positiv. Dieser Sohn heißt Eliab. Das bedeutet, mein Gott ist Vater, könnte man das übersetzen. Mein Gott ist Vater. Und Samuel denkt, meine Güte, sieht der gut aus. Stattlich, selbstbewusst, offensichtlich besonnen, wirkt er zumindest. Vielleicht hat der Name ja auch eine tiefere Bedeutung. Damals waren die Namen sehr wichtig in ihrer Bedeutung. Der gäbe wirklich einen guten König ab. Das ist der erste Eindruck. Aber Gott redet zu Samuel so tief im Herzen, innen drin, und sagt sie nicht auf sein Aussehen, und wörtlich steht da, und auf seinen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Und dann kommt der Vers, um den es heute im Wesentlichen gehen soll. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Okay, und dann ruft Isai seinen zweitältesten Sohn, den Abinadab. Das könnte man übersetzen mit, mein Vater hat sich freigebig gezeigt. Auch ein schöner Name, oder? Aber Samuel spürt in seinem Herzen, auch diesen hat Gott nicht erwählt. Und so lässt Isai also seine 7 anwesenden Söhne nach und nach an Samuel vorbeimarschieren. Und Samuel weiß in seinem Inneren, keinen von diesen 7 hat Gott erwählt, und fragt nach. Und schließlich rückt Isai nun mit der Information heraus, dass er also noch einen Sohn hat, aber so einen ganz jungen, der heißt David. Und er muss diesen jüngsten Sohn dann holen lassen vom Feld. Von ihm wird dann im Bibeltext gesagt, er war bräunlich, also von der Sonne verbrannt, weil es seine Aufgabe war, die Schafe der Familie zu hüten. Das war in der bäuerlichen Gesellschaft der damaligen Zeit keine angesehene Arbeit. Das konnte fast jeder und jedes Kind. Deswegen musste er das machen, der Jüngste. Aber Samuel spürt innerlich, wie Gott zu ihm sagt, ich zitiere aus 1. Samuel 16, auf, salbe ihn, der ist es. Und so salbte Samuel vor dessen Familie den David zum König. Eine solche Salbung war das Zeichen, dass im Namen Gottes der Heilige Geist auf jemand gelegt wurde. Und folgerichtig erzählt dann das 1. Samuel-Buch, und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. David bewirbt sich also nicht für den Job als König, absolut nicht. Und mit Sicherheit war das für ihn auch außerhalb jeglicher Vorstellung. Er bringt auch überhaupt nichts mit an Zeugnissen, würden wir heute sagen. Irgendetwas, das über seine Qualifikationen etwas hätten aussagen können. Nichts. Er hat auch noch nie eine Führungsaufgabe übernommen, außer der über ein paar Schafe. Er hatte bisher überhaupt keine Leitungskompetenz in seinem Dorf erworben. In seiner Familie schon gar nicht. Ist noch nie mit irgendwelchen Begabungen in dieser Richtung aufgefallen. Und wo braucht man nicht mehr Leitungskompetenz als bei einem Job als König? Ist doch klar. Wie will der ein Land regieren? Der hat doch keine Ahnung. Kommt aus dem letzten Kuhdorf, würden wir vielleicht sagen. Und er gilt offensichtlich unter seinen Geschwistern und für seinen Vater als jemand, den man nicht so ganz für voll nehmen muss. Gut, vielleicht liegt es ja nur am Alter. Kann sein. Aber Gott sieht auch bei ihm das Herz an, das Innere. Und Gott sieht, was in ihm schlummert, obwohl das noch keinem anderen aufgefallen ist. Und Gott sieht in ihm schon die Begabungen und Möglichkeiten für diesen Job als König, als sie noch kein Mensch sieht und als auch David selbst diese noch nicht sieht. Aber Gott sieht eben sein Herz. Ich muss zu dem Ganzen noch hinzufügen, David musste, wie das, denke ich, viele hier auch wissen, noch viele Jahre warten, bis er König wurde. In dieser Zeit arbeitete er teilweise am Hof des amtierenden Königs Saul. Er tut sich durch einige militärische Großtaten hervor, wird schließlich von Saul verfolgt, weil dieser König sich durch Davids erwachende Führungsbegabung und sein Gesegnetsein durch Gott nun auch, ja, weil er seine Position bedroht sieht. David muss sich verstecken, geht ins Ausland, nach einer Weile sogar zu den verhassten Philistern und taucht dort unter. Und er genießt in alledem sozusagen eine Ausbildung Gottes, die ihn auf seinen späteren Job als König vorbereitet. Sowohl das, was Leitungskompetenz, als auch das, was Vertrauen in Gott betrifft. Und erst nach dem Tod des amtierenden Königs, wir wissen jetzt nicht genau, wie lange das gedauert hat, aber es mögen 10 Jahre gewesen sein, wird David endlich und schließlich offiziell König. Gott hat sein Herz und Gott hat auch seine Möglichkeiten gesehen und hat ihn berufen gegen alles menschliche Kalkül. Okay, soweit der Text. Man muss nun sehr vorsichtig sein, wenn man diesen Bibeltext übertragen will für uns heute. Denn bei uns ist manches anders. Es fängt schon damit an, dass wir keinen König haben. Und Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin wird also auch nicht durch Persalbung, also durch Salbung, durch einen Propheten, sondern durch Wahl bestimmt durch Menschen. Und sie muss sich auch nicht der Befragung einer Personalkommission unterziehen. Und noch etwas ist ganz anders. Und zwar nicht erst durch unser Demokratieverständnis heute, sondern ist anders, seitdem Jesus gekommen ist, seit den Zeiten des Neuen Testaments. Da steht zum Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ihr, die ihr auf Christus vertraut, ihr seid alle Könige und Priester, ihr alle. Und auch an anderen Stellen lesen wir im Neuen Testament von diesem Bild, alle, die auf Jesus Christus vertrauen, bekommen die Krone. Ja, das ist ja auch genau das Bild vom König und Königin. Also nicht mehr nur ein besonderer Mensch, ein Einzelner, sondern alle. Seitdem Jesus gekommen ist, sind wir alle erwählt, die Christus nachfolgen, Könige und Priester zu sein und nicht nur einer von den 8 Söhnen damals. Das ist völlig anders. Und außerdem hat Gott alle Menschen erwählt, seine Kinder zu sein. Oder hat er auch welche nicht erwählt? Oder von vornherein verworfen? 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Ich will es einmal ganz provokativ sagen, seit den Zeiten Jesu Christi schaut Gott bei seiner Erwählung nicht mehr zuerst in das Herz eines Menschen. Er schaut nicht zuerst das Herz an. Dann könnte er nämlich kaum jemand erwählen. Das Neue Testament sagt, wir alle sind Sünder. Ja? Er könnte keinen erwählen. Er erwählt alle Menschen. Er erwählt sie einerseits dazu, ihn zu erkennen, seine Kinder zu werden, ja, in Ewigkeit bei ihm zu sein. Und andererseits erwählt er sie auch, dass sie selbst nun immer mehr zu denjenigen Frauen und Männern werden und sich entwickeln, zu denen er sie bestimmt hat. Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Gutes soll von den Kindern Gottes ausgehen, Frucht sollen sie bringen. Andere Menschen sozusagen sollen an ihnen spüren, dass Christus in ihnen ist. Und ich möchte noch einen draufsetzen. Letztlich soll die Herrlichkeit Gottes von ihnen ausgehen und an ihnen sichtbar werden. Und alle werden von Gott selbst Königinnen und Könige genannt. Das heißt also, Gott schaut nicht vorher den Menschen ins Herz und erwählt sie dann, wenn sie ein reines und Gott zugewandtes Herz haben. Er erwählt sie alle. und lädt sie ein, seine Söhne und Töchter zu sein. Aber diese Erwählung wird nur dann wirksam, wenn ein Mensch dazu Ja sagt. Wenn er sozusagen, und um in dieser Formulierung zu bleiben, ein offenes Herz hat. Wenn er sagt, ja, ich spüre, dass es dich gibt. Ja, Gott, ich will mich für dich öffnen. Ich will mich nach dir ausrichten. Komm in mein Leben. Das Herz, also das Innere, einschließlich Wille, also nicht nur die Gefühle, auch der Wille, unser gesamtes Inneres, spielt also nach wie vor eine ganz große Rolle, völlig klar. Gott sucht Leute, die ein offenes Herz haben. Ja, denn da kann er wirken. Da kann er wirken. Wer ein verschlossenes Herz hat, ein hartes Herz, zu dem kann er nicht kommen, auch wenn er ihn eigentlich erwählt hat. Weil dieser Mensch seine Erwählung entweder nicht wahrnimmt oder ablockt. Wer die Tür seines Herzens zugemacht hat, bei dem kann Gott nicht ankommen, im Normalfall. Gott könnte das, aber in seiner Liebe hat er auch Respekt. Respekt gehört zur Liebe dazu. Und wenn ein Mensch nicht will, respektiert Gott das. Und ich glaube, manche Menschen merken gar nicht, dass Gott sie ruft und sagt, komm, ich will dich zu meiner Tochter, zu meinem Sohn machen. Ich will dich begleiten, sodass du zu einer speziellen Berufung in deinem Leben findest und damit den Sinn deines Lebens auch findest. Ich will andere durch dich beschenken. Und wenn du einmal aus diesem Leben gehen musst, will ich dich in meiner ewigen Welt aufnehmen und außer dir vor Freude wirst du dann sein. Und alles, was dich hindert und was du verkehrt gemacht hast, will ich wegnehmen, will dir vergeben. Denn ich habe dich erwählt. Manche merken das alles nicht. Mancher merkt nicht einmal, was in seinem eigenen Inneren überhaupt passiert. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die entfremdet sind von ihrem eigenen Inneren. Ob dieser Erstgeborene, der Eliab, das wusste, was in seinem Herzen ist, oder ob er sich selbst täuschte über sich selbst. Für alle 8 Söhne übrigens war offensichtlich die Zugehörigkeit zur alttestamentlichen Gemeinde selbstverständlich. Alle kommen hier, um mit den Propheten dieses Opferfest zu feiern. Die haben bestimmt alle geglaubt, ja, durch dieses Opfer werden wir in besonderer Weise gereinigt. Die waren drin in dem Ganzen. Wir würden sagen, die waren drin in der Gemeinde. Aber Gott sieht nicht auf die Äußerlichkeiten, noch nicht mal, ob die jetzt sich zur alttestamentlichen Gemeinde halten oder nicht. Er sieht das Herz. Er sieht auch das Herz dieses Jüngsten, des David. Und das ist offen und den kann er segnen in einer ganz gewaltigen Weise. Ich möchte es mal ganz persönlich formulieren heute. Ich hoffe, ich darf das hier bei euch. Ich möchte fragen, ist dein Herz offen? Einfach offen. Und Gott darf reden und in dir ist so ein ganz grundsätzliches und tiefes, echtes Ja. Ich möchte es noch etwas zuspitzen. Vielleicht kannst du mal überlegen, wem gleichst du mehr? Diesem Erstgeborenen Eliab, nach außen stattlich, nach außen vielleicht alles in Ordnung, vielleicht sogar, ich übertrage das mal, vielleicht auch fromm, vielleicht auch jeden Sonntag hier, vielleicht auch jemand, der gerne diese schönen Lieder mitsingt, vielleicht sogar sich engagiert, nach außen alles wunderbar. Aber innen? Oder gleichst du mehr dem David, der vielleicht noch gar nicht so weiß, wozu er berufen ist, der noch gar nicht ahnt, was Gott mit ihm vorhat, aber der offen ist? Oder verortest du dich irgendwo dazwischen? Das wird vielleicht bei den meisten so sein. Es kann sein, dass einige zugeben müssen, wenn sie wirklich ehrlich sind, mein Herz ist nur teilweise offen, so ein bisschen. Das ist auch schon was. Wenn man die Tür so einen kleinen Spalt aufmacht, dann kann Gott schon auch was tun. Und manch einer muss vielleicht zugeben, Mensch, das ist bei mir zurzeit nicht so, wenn ich mal ganz ehrlich bin, obwohl ich nach außen hin Christ bin und so weiter. Und ich glaube, wenn es dir so geht, dann möchte Gott dir durch sein Wort heute Morgen sagen, du, riskier es, öffne dein Herz neu, denn dann kann ich wirken. Und bleib nicht in diesen zwei Ebenen, nach außen alles okay und innen ist auch ganz viel Schlamm und Schlick, um es im Bild zu sagen. Vielleicht will er dich auch zu Dingen berufen, die du dir noch gar nicht vorstellen kannst, so wie David. Vielleicht will er dich in eine spezielle Berufung hineinschicken und Schritt für Schritt führen. Bist du offen? Oder ist sowieso dein Leben klar? Ne, wenn man mal, ich denke mal, wenn das mit dem Beruf einigermaßen läuft und wenn man dann auch mal so gesettelt ist so ein bisschen, dann läuft doch alles so. Und man ist in der Gemeinde auch drin, ist doch alles okay. Kann es sein, bei dem einen oder anderen, bestimmt nicht bei allen, aber bei dem einen oder anderen, dass Gott reden möchte, dass Gott noch mal was anderes hat für dich? Vielleicht sind auch einige da, die wirklich das alles schon kennen und die wirklich letztlich auch so ein bisschen so eine kleine unsichtbare Mauer vor ihr Herz gemacht haben, weil man ja jeden Sonntag was hört und immer wieder und so weiter und das prallt das irgendwann auch mal ab. Man kann das ja gar nicht alles aufnehmen, ne, was man so hört, wenn man länger Christ ist. Man kann das auch alles nicht umsetzen. Aber es geht um Gott. Und er wünscht sich so, dass wir ihm gegenüber ein offenes Herz haben und einfach offen sind. Ob wir jetzt vielleicht noch gar nichts mit dem Christsein anfangen können, auch da riskier's mal. Gott hat dich erwählt, ja. Und wenn du dich öffnest, dann wirst du erfahren, was das heißt, wenn er in dein Leben kommt und mit dir gehen. Und wenn du schon lange Christ bist, Gott braucht Menschen mit offenem Herzen. Ich reite heute so ein bisschen auf diesem Bild herum, aber ich finde, dieses Bild ist auch heute in unserer Kultur doch auch sehr eindrücklich. Ne? Ich glaube, man weiß genau, was gemeint ist. Öffne dein Herz, auch wenn du merkst, da ist Scheitern in meinem Leben gewesen, eine Menge Scheitern. Ich hatte mir das Christsein vielleicht ganz anders vorgestellt. Ich habe manche Dinge nicht hingekriegt. Gott gibt dich nicht auf, du bist trotzdem berufen. Oder da hat jemand Schuld auf sich geladen und die vielleicht verdrängt. Ja, okay, ist doch bei Christus der richtige Platz. Wir haben es vorhin gesungen an seinem Kreuz. Wirklich zu sagen, ja, ich komme zu dir damit, ich öffne mich. Und vielleicht sind da auch andere, die haben ein offenes Herz. Gott segne euch mehr und mehr. Und vielleicht sind auch welche, die haben ein offenes Herz, aber denken, ach ja, ich bin aber noch nicht so begabt und so weiter, so wie der David in dieser Zeit. In seinen Augen bist du eine Königin. In seinen Augen bist du ein König. Und wenn du offen bist, dann wirst du sehen, was das bedeutet. Geh aufrecht. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Lass ihn reden zu dir und lass dich führen. Und er hat dir die Krone gegeben in alle Ewigkeit. Und wenn du im Alltag bist und im Beruf, dann geh in dem Wissen, du hast eine Krone. Es ist gut, sich an solche, wenn auch etwas altertümlichen Bilder zu erinnern. Wir haben in unserer Demokratie keine anderen Bilder dafür. Aber ich glaube, dass diese alten Bilder, die ja eigentlich aus einer vergangenen Zeit stammen, trotzdem immer noch eine unglaubliche Symbolkraft haben. Deswegen darf man sich das ruhig mal vorstellen. Ich habe eine Krone. Ich lebe mit Christus aufrecht. Und ich möchte mein Herz öffnen. Und Gott soll hineinsehen. Gott soll hineinsehen. Ich sehe hier nicht, wo hier diese vielen Leute, die ich von hier aus sehen kann, wo da jeder steht und was da jeder denkt und wie es dann innerlich aussieht. Aber der Heilige Gott ist hier und sieht dein Herz. Kannst du ja mal überlegen, was sagt er zu dir? Was denkt er? Was denkst du? Er liebt dich, mag dich, braucht dich. Bist du offen? Ein Mensch sieht nur, was vor Augen ist, ja, das ist so. Aber der Herr sieht das Herz. Und wenn du offen bist, dann gilt dir die Verheißung seiner Nähe und seines Segens. Und dann gilt dir die Verheißung, dass er dich führen wird dein Leben lang und mit dir geht. Und er will dich entfalten und will das andere Christus an dir sehen. Amen. Ich fände das schön, wenn wir einfach mal so ungefähr eine Minute ganz still sind. Und jeder kann seine Gedanken ein bisschen ziehen lassen, das Gesagte ein bisschen sacken lassen oder leise beten. Und ich würde die Stille dann mit einem Gebet beenden. Und danach können wir alle gemeinsam antworten mit dem Vaterunser. Wollen wir das so machen? Sind wir erst einfach mal still. Vater im Himmel, wie gut, dass du die Liebe in Person bist und dass du sie so deutlich gezeigt hast in Jesus. Und wie schön, dass du uns nicht anschaust und abcheckst, was in unserem Inneren ist und durch dieses Raster fallen die meisten durch, sondern dass du uns anschaust voller Liebe, obwohl in unserem Herzen ja auch immer mal Dinge sind, die du nicht so gut findest. Aber du schaust uns an, willst uns reinigen immer neu, willst uns zusprechen, du, ich habe dich erwählt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir, willst Verletzungen heilen, die uns im Leben widerfahren sind, willst uns Mut machen und zu Herzen reden, berufen, und mit uns gehen durch dieses Leben, bis wir mal bei dir sind. Danke dafür. Wir ehren dich darüber, über diesem Geheimnis. Und ich bete darum, dass auch heute Morgen, ja, der eine oder andere es neu erfährt, wie du ihm zu Herzen redest und wie er den Mut findet, sein Herz auch zu öffnen. Danke, dass du uns so nahe kommst. Und danke, dass du, der Schöpfer des Universums, dich so liebevoll verbündest mit dem einzelnen Menschen, mit uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen noch einmal gemeinsam singen. Gib mir Liebe ins Herz. Wir singen die angezeigten Strophen. Ja, wir sind fast am Ende des Gottesdienstes angelangt. Abschließend noch ein paar Hinweise zu den Veranstaltungen in der nächsten Zeit. Vieles finden Sie auf dem Manuskript vom Gottesdienst. Drei Dinge möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Und zwar, unser Pastor Arne Völkel ist in dieser kommenden Woche noch im Urlaub. Auch das Gemeindebüro ist geschlossen. Wer Fragen oder Anliegen hat, der wende sich bitte an Rolf Zyrus. Heute Abend um 20 Uhr haben wir eine Abendmahlsfeier. Herzliche Einladung auch dazu. Am kommenden Sonntag, fast das Ende der Ferien, haben wir wieder einen besonderen Gottesdienst, nämlich einen Familiengottesdienst zum Schulanfang. Sehr lebendig, wie Theater. Ich denke, da ist wieder richtig viel los. Eine gute Möglichkeit, auch Freunde, Nachbarn einzuladen, um mit den Erstklässlern gemeinsam den Schulanfang zu feiern. Vor gut 6 Wochen habe ich hier schon einmal gestanden mit der Moderation und da haben wir jemanden begrüßt, der, ich sage jetzt mal, Heimaturlaub hatte, weil er aus einem anderen Land gekommen ist und hier seine Zeit bei der Familie verbringen durfte. Ja, die schönen 6 Wochen sind um und mich erreichte eine E-Mail und derjenige möchte sich jetzt wieder verabschieden. Ich hoffe, Johannes von Dewitz, du bist wohl gestärkt aus deiner Familie herausgegangen, hast dich verwöhnen lassen von deiner Mutter mit Kochkünsten. Und ja, hast einfach auch eine gute Zeit hier in Deutschland gehabt und gehst jetzt hochmotiviert wieder zurück.
Guten Morgen auch von mir. Ich klinge vielleicht gerade nicht ganz so erholt. Ich habe mich dort bei meiner Schwester angesteckt. Ich wollte nur einmal kurz Tschüss sagen. Es waren wunderschöne 6 Wochen. Ich durfte viele tolle Gesichter und Menschen auch wiedersehen. Ich durfte meine fleischliche Familie, aber auch meine geistige Familie zurückkommen. Und Heim- und Urlaub ist meistens immer zu kurz. Man kann nicht mit allen Menschen reden, mit denen man reden möchte. Nicht alle Menschen treffen, die man treffen möchte. Aber zumindest gesehen zu haben, war auch sehr schön. Danke für die Zeit und genau, bis bald. Ich flieg Dienstag. Mach's gut.
Ja, alles Gute, Johannes. Und ich denke, ich kann dir mit dem Motto vom nächsten Sonntag, vom Schulanfangsgottesdienst sagen, sei gesegnet auf all deinen Wegen. Ja, vielleicht hat heute Morgen Gott dir wirklich ins Herz gesprochen, es geöffnet. Und ich möchte eigentlich oder dich bitten, gehe diesem Impuls nach, lass nicht los, sondern gib Gott die Chance, dass er an dir arbeiten kann und dass er wirklich in dein Herz einziehen kann. Wenn du das Gefühl hast, dass du heute Morgen mit jemandem darüber sprechen möchtest, hier gleich im Anschluss nach dem Gottesdienst sind Menschen bereit, mit dir darüber zu sprechen, aber auch für dich zu beten. Nimm es im Anspruch. Ja, und dann darf ich Gunter Stein bitten, uns für diese Woche zu segnen.
Lieber Herr, in diesen Zeiten können wir kaum um Segen für uns beten, ohne die vielen Brüder und Schwestern mit einzubeziehen, denen es richtig dreckig geht und die verfolgt werden und viele von ihnen sterben und Familien werden auseinandergerissen. Es ist fürchterlich. Und wir beten zunächst deshalb für sie. Sie brauchen deinen Segen ganz besonders. Wenn nicht sie, wer dann? Sie brauchen deine Bewahrung, dass du sie rettest, dass du deine Engel um sie stellst und dass, wenn sie irgendwo in Gefangenschaft sitzen und bewacht werden von irgendwelchen Leuten mit Maschinengewehren, dass sie mitten darin nicht nur die Angst spüren, sondern dich ganz, ganz, ganz intensiv und stark erleben und merken, dein Licht umstrahlt sie und du bist da. Wir beten um Frieden für diese zerrissene Welt und ganz besonders in diesen Zeiten, wo die Verfolgung der Christen so zugenommen hat, beten wir auch dafür. Und nun befehlen wir uns dir an, danken dir für deine Zuwendung, danken dir für deine Liebe und voller Vertrauen beten wir so um deinen Segen. Ja, es segne euch Gott, der Allmächtige und Gnädige, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.